So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in der Reihe, was ich gerne anders gemacht hätte, wenn ich das früher schon gewusst hätte. Also Homöopathie für Beginner heißt es ja dann im Podcast. Und freue mich sehr, das zu machen. Das gibt natürlich bei mir auch so ein bisschen ein Nostalgiegefühl, da wieder in die alten Zeiten zurückzugehen, auch gedanklich, wie das so war. Jetzt sind vielleicht 12 Jahre Praxis noch nicht so der mega lange Zeitraum. Aber wenn ich manchmal so höre, ne, was 10, 12 Jahre ist, wenn man eine Beziehung anschaut, heutzutage ist man ja dann schon fast so eine Art Dinosaurier, ne, wenn man so lange zusammen ist. Wenn man so lange bei einem Arbeitgeber ist, ist das auffällig. Also ne, wenn man so lange an einem Ort gewohnt hat, also jetzt vielleicht nicht für die meisten, aber doch für viele Patienten, die ich auch habe, gerade die Jüngeren, ist das dann doch eine relativ lange Spanne. Und wenn man gerade so raus ist aus der Praxis, kann man sich das vielleicht, aus der Schule kann man sich das vielleicht auch in der Praxis noch gar nicht vorstellen, wie das so ist nach 10, 12 Jahren. Und da lohnt sich schon zurückzuschauen. Ich denke, das macht dann, ist da vielleicht noch spannend, was ich so in 10 Jahren erzählen werde, wenn ich da zurückschaue. Falls ich mich noch dran erinnern kann. Also, ja, deshalb macht mir es auch recht Spaß und ich habe in der ersten Folge auch gesagt, ich finde, dass alle Erfahrungen, egal wie sie gewesen sind, auch irgendwie dazugehören. So ist das auch für mich gar keine negative Reise, sondern mehr eine sehr interessante Reise, da mal zu schauen, wie war es eigentlich so. Und heute sind wir so im Praxismanagement und Rundumfeld von der Praxis, was hätte ich gern anders gemacht, finde ich einen ganz wichtigen Bereich, der oft vernachlässigt wird, der auch in den Ausbildungen nicht viel gemacht wird und was wir im Mentorbereich aber machen, ist eben auch mit den Studenten oder jungen Kollegen auch ein bisschen schauen, was kann man eventuell am Praxismanagement optimieren. Und hier kann man wieder alles und nichts sagen. Also wir können jetzt können einen riesen Vergleich machen über die einzelnen Praxissoftware-Tools. Arbeite ich mit Papier? Arbeite ich mit einem Computer? Arbeite ich mit einem Tablet? Was brauche ich überhaupt? Ne? Was habe ich für Anforderungen? So, das ist jetzt so individuell, dass ich jetzt alles und nichts erzählen könnte und es wäre dann wie falsch und gleichzeitig richtig. Insofern klemme ich mir das und gehe sozusagen mehr darauf ein, Praxismanagement von der persönlichen Seite her. Da habe ich auch wieder zwei Praxistipps mitgebracht, wie so bei den anderen. Und beim ersten möchte ich gerne darüber reden, was ich sozusagen ganz konkret anders gemacht hätte und was ich jetzt mit der Selbstständigkeit, und das ist ja nun erst 2 Jahre her, noch nicht mal ganz, ne, 1/3, wirklich auch gemacht habe. Und zwar habe mich hingesetzt und mir für die Selbstständigkeit ganz konkret überlegt, wie ich tatsächlich funktioniere. Deshalb habe ich nämlich, ihr werdet es gleich merken, auch noch Praxistipp 1b mitgebracht, also das ist 1a, herausfinden, wie funktioniere ich und die Praxis daraufhin anzupassen. Da möchte ich jetzt kurz drüber reden und dann kommt aber noch 1b, also für die, die denken, ja, wie soll ich das denn am Anfang wissen, kommt Praxistipp b. Also warte und habe Geduld. 1a ist eben wirklich zu kennen, wie sind meine Abläufe. Ne? Bin ich so wie Marvin, so ein Coacher-Typ, der von eins ins andere kommt und nachher eigentlich eine Folge machen möchte über X und nachher aber die meiste Zeit über Y redet. Na, wenn ich so ein Typ bin, muss ich natürlich die Praxis ganz anders einrichten. Und damit meine ich jetzt nicht Möbel, sondern eben den ganzen Praxisablauf auch ganz anders einrichten, als wenn ich jemand bin, der unglaublich strukturiert ist und dann eher über eine Unflexibilität zum Beispiel verfügt. Also es macht dort auch wirklich Sinn, ganz ehrlich mit sich ins Gericht zu gehen und natürlich die alten Erfahrungen auch an alten Arbeitsplätzen mitzunehmen. Was ging mir leicht, was ging mir schwer, was mache ich gern, was mache ich nicht gern. Ich erkläre noch mal ein bisschen, weil ich ein ursächlicher Typ bin, wie wir alle wissen, warum das so wichtig ist. Alles, was beim Praxismanagement dich stört, was dich irgendwie behindert, was dir im Weg steht, was nicht rund läuft, also sprich, was unnötig Zeit kostet, hemmt dich in deiner Arbeitsfreude und damit in der Qualität. Behaupte ich einfach mal so ganz frech. Also alles, was in deinem Alltag dir nervt, dich nervt und was dir auf die Eier geht und Zeit kostet, was du machen musst, obwohl du es nicht willst, was nicht gut eingerichtet ist, was nervt, jedes Mal, dass du dich irgendwo hinsetzt und die Rechnung schreibst, gibt es keinen richtigen Tisch dafür, oder die Software ist blöd, oder du machst alles per Hand und es dauert einfach 1000-mal länger, als wenn ich es irgendwie mit einem Programm mache. Oder zum Beispiel, ich will es eigentlich gar nicht selber machen und bin aber zu geizig, es auszulagern und so weiter. Ne? Also das einmal aufschreiben, weil das ist hier erstmal am Anfang erstmal nur so ein Wunschkonzert. Ne? Also ich wünsche mir dann eine Praxis mit 7 Zimmern, 5 Sekretärinnen, ne? 2 Steuerberatern und ich weiß nicht was. Ne? Also ich wünsche erstmal fröhlich drauf los, weil ich weiß, das kann ich nicht, das will ich nicht, das weiß ich nicht, darauf habe ich keinen Bock, das will ich auch nicht machen. Putzfrau brauche ich und ich brauche eigentlich auch jemanden, der den Müll rausträgt. Dann brauche ich jemanden, der mir in der Mittagspause Kaffee kocht. Also da kann man erstmal gut wünschen, ne, und schreibt mal wirklich einfach ganz frei so eine Liste. Wenn mein Arbeitsplatz absolute Perfektion beinhalten würde, ne, dann wie würde er eingerichtet sein? Und zwar, da würde ich noch eine kleine Einschränkung nehmen, so dass ich eben auch 10 bis 12 Patienten oder wie viel am Tag nehmen kann. Also ich meine jetzt nicht irgendwie, dass man aufschreibt, ja, ich hätte gerne nur einen Patienten die Woche und der bezahlt mir dann 2 Millionen Franken und den Rest des Jahres chill ich irgendwo draußen auf einer Hängematte in Neuseeland. Also das meine ich nicht. Das sind so Lebenswünsche, die kann man sich auch wünschen. Ich meine jetzt ganz konkret für die Praxis. Ne? Wie möchte ich meine Rechnungen machen? Möchte ich sie überhaupt machen? Wie möchte ich arbeiten? Möchte ich einen Tisch haben? Möchte ich Stühle haben? Möchte ich ein großes Zimmer? Möchte ich ein kleines Zimmer? Warum? Na, dass man das wirklich gut durchdenkt und da auch ein paar Sachen mitnimmt, die man vielleicht nicht am ersten Tag entscheidet, sondern die man dann sofort zu entscheidet. Weil, was ich am Anfang falsch gemacht habe oder was ich sozusagen versucht habe und was ich gern anders machen wollen würde, schon länger und jetzt mit der Selbstständigkeit konnte, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich natürlich, weil ich angestellt war, war das halt so, in die Strukturen der alten Praxis hineinpassen musste. Da gab es gewisse Strukturen und Abläufe, die sich einfach mein Gehirn gar nicht merken konnte und die mit den Arten von Strukturen auch überhaupt nicht funktioniert hat und wo ich mich in gewisse Abläufe reinzwängen musste, die mir auch nicht entsprochen haben und die ich als sehr zeitfressend und ineffizient empfunden habe. Was sie vielleicht auch nicht sind, weil individuell gesehen haben sie ja meinem Chef sehr gedient und er fand das unglaublich effizient. So ist das auch eher typabhängig. Also es gibt da vielleicht auch nicht richtig falsch, aber sagen wir mal, wir zwei haben sehr gut harmoniert, allerdings nicht in diesen Praxismanagement-administrativen Bereichen. Dort haben wir nicht gut harmoniert. Da haben wir die Sachen wirklich auf unterschiedlichste Arten gemacht und dadurch gab es da auch immer dann mal wieder Reibereien. Wann, wie, wo werden Rechnungen geschrieben? Ne? Wo liegen die Sachen dafür? Wo müssen die sein? Wo müssen die danach hin? Was muss dann passiert sein? Und es gab ganz strenge Abläufe und auch Zeiten, die dafür eingehalten werden mussten. Und so funktioniere ich einfach nicht. Und das war sehr schwierig, da über 10 Jahre in so ein System reinzukommen. Das merke ich jetzt, wo ich das so mache, wie es für mich gut ist. Dass das mir viel leichter fällt und damit auch viel weniger Zeit in Anspruch nimmt und dadurch viel leichter geht. Das heißt, ich hätte gern früher gewusst, wenn man es noch so auf den Punkt bringt, dass eben die Praxis, Administration, Management, dazu gehört auch Buchhaltung, ne, oder Steuern, dazu gehört Rechnung zahlen, dazu gehört Praxisreinigung, dazu gehört Planung, Agendaführung und so weiter. Es gibt ja unglaublich viele Details, die man plötzlich da, wenn man so eine Praxis anfängt, denkt, oh Gott, das muss ich auch noch, ah, das muss ich auch noch, ah, das habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. So, ne? Und da hätte ich gern gewusst, wie wichtig es ist, dass es mir auch persönlich individuell dient. Da gibt es jetzt sicher unter euch Leute, die sagen, ach komm, ich komme mit allem klar, ob ich die Rechnung jetzt morgens mache oder abends, mir wurscht. Ne? Ob ich jetzt einen Stuhl habe oder stehen muss bei der Anamnese, mir wurscht. Ne? Ob da jetzt ein Tisch ist oder nur ein Liegestuhl, ist mir wurscht. Ne? Für die ist vielleicht die Folge auch nicht gemacht, aber für alle anderen, die da merken, ja, also es muss schon für mich stimmen von der Atmosphäre, es muss für mich stimmen von der Optik, es muss vom Sound stimmen, von dem Klangfarbe im Raum muss es stimmen. Muss der richtige Abstand sein vom Patienten, der muss aber auch verringerbar sein. Dann brauchst du Ablageflächen, dann brauchst du vielleicht Schränke, dann brauchst du eben die ganzen Handgriffe, wo schreibe ich Rechnungen. So. Und deshalb, na, ich komme wieder zurück, deshalb der Tipp, sich das am Anfang mal auch gut zu überlegen, was habe ich eigentlich für Stärken, für Schwächen, was kann ich auch besonders gut, was geht mir leicht. Ne? Vielleicht seid ihr ja das Administrativgenie, wo gar nicht viel Zeit braucht für Agendaführung, Terminabgleichungen, privat und geschäftlich, die sich auch zum Beispiel sehr gut einfach in die Agenda ihrer Freizeit eintragen können, dass sie dann nicht ins Burnout kommen, dass sie ihre Weiterbildung gut organisieren können, dass sie das alles im Griff haben, ne, dass sie dann parallel die Familie noch gut gemanagt kriegen. Vielleicht ist ja das eure Stärke, aber ihr braucht unglaublich viel Zeit, um nachher die Patienten Analyse durchzuführen. Also Repertorisation und so braucht mega viel Zeit. Oder es ist andersrum, ihr seid mega gut im Repertorisieren und könnt die ganze Mathematiker auswendig, aber so eine Agenda-Führung, boah, ne? Das dauert einfach genau das Dreifache der Zeit, was es andere dauert. Dann ist vielleicht das Programm noch schlecht, ne? Es ist mega umständlich, wie man da was wo plant, dann funktioniert das alles nicht, dann stürzt es noch zweimal ab und ihr müsst alles neu machen und dann speichert er das nicht, was weiß ich, ne? Und dann merkt man einfach, wo unglaublich viel Zeit verloren geht. Und dann, ne, wenn man mit dieser Wunschliste dann kommt, mit diesen Stärken und Schwächen und auch alles bedacht hat, dazu war man ja im Praktikum und weiß ja, was ungefähr so auf einen zukommt. Man hat auch verschiedene Räume gesehen, man war vielleicht auch noch bei anderen Naturpraktikern oder ist selber noch irgendwo in Therapie und kennt dort die Räume, ne? Und fragt vielleicht mal, hey, wie rechnest du denn ab? Wie machst du das? Kann ich mal sehen? Genau. Dann komme ich natürlich mit dieser Wunschliste dann aufs echte Leben. Das ist mir schon klar, dass wenn jetzt jemand sagt, ja, ich brauche eigentlich, weil ich mich so ausbreiten muss und so eine ganze Bibliothek eigentlich habe an Büchern über die verschiedensten Bereiche, brauche ich eigentlich 7 Zimmer, die nur Bücherabstellraum sind. So. Dann ist natürlich ganz klar, dass das jetzt auf den realistischen Platz trifft, den man dann unter Umständen hat in seinem Praxisraum oder wenn man einen Raum sucht, dass man eben vielleicht gar nicht die finanziellen Mittel hat, am Anfang gerade mit 7 Zimmern zu starten. Das heißt aber nicht, und das ist sozusagen schon Richtung 1b, das heißt aber nicht, dass man von dieser Liste irgendwie abweicht. Also, ne? Schritt 1 ist, sich bewusst zu machen, was läuft gut, was mache ich gerne und versuchen, die Praxis daraufhin einzurichten. Und da ist für mich beinhaltet aber auch ganz klar die Frage, was lagere ich aus? Also ich habe ja 2 Sekretärinnen, nicht weil ich jetzt unglaublich reich bin oder so, oder weil ich einfach gern viele Angestellte habe oder so, ne, sondern weil es einfach 2 Bereiche gibt, die ich nicht machen will, weil ich daran einfach auch gar keine Freude habe und weil ich gewisse Bereiche habe, die ich auch zeitlich nicht managen könnte. Das greift so ein bisschen ineinander über. Ne? Also ich kann nicht gleichzeitig Patienten behandeln und Termine abmachen. Ich kann auch nicht gleichzeitig die Buchhaltung machen oder die Steuererklärung. Und ich kann auch nicht gleichzeitig noch Termine vergeben oder stornieren oder all das Zeug. Das kann ich einfach nicht alles gleichzeitig. Das heißt, wenn ich das alles machen würde, habe ich ganz viel Tätigkeit, die Geld kostet. Mich, ne? Und die kostet mich jetzt entweder Geld, indem ich sie selber mache und dann in der Zeit keine Patienten behandeln kann, oder sie kostet mich Geld in der Form, dass ich Sekretärinnen habe, die das für mich machen und im günstigsten Fall Freude daran haben. Das ist natürlich der Optimalfall. Deshalb war auch der Einstellungskriterium bei mir, du darfst in meiner Praxis, weil es ist halt Marvins Praxis, auch nur machen, was dir Spaß macht. Was dir keinen Spaß macht, wird irgendwo anders hin delegiert, bis wir jemanden finden, dem es Spaß macht. Wenn es keinen Spaß macht, finden wir jemand anderen, der dem das Freude macht. Ich hoffe, dass sich die beiden Sekretärinnen dann auch dran halten. Da kann ich natürlich sie nicht zu zwingen. Aber das ist so, dass es wirklich auch individuell ist. Haben die dann auch zum Teil unterschiedliche Arbeitsgebiete, die ich finde, die ihnen dann auch mehr liegen oder die wir dann in Absprache gemacht haben. Wer will das machen? Ah, okay, dann machst du das so. Genau. Und da muss man immer so rechnen, dass die Sekretärin verdient ja unter Umständen dann in eurer Praxis weniger als ihr. Das ist jetzt nicht, weil sie jetzt weniger wert wäre oder so, sondern weil es halt diese Art von Lohnstruktur nun mal gibt. Ne? Sonst kann sich ja auch niemand eine Sekretärin ehrlich gesagt leisten, wenn die mehr verdient als der Anwalt. Ne? Dann kann er sie ja nicht bezahlen. Also das ist ja leider vom kapitalistischen System her auch so vorgegeben. Sonst kann man es nicht leisten, ne? So. Aber das heißt ja nicht, dass man sie jetzt für ein Apfel und ein Ei arbeiten lassen muss, aber es sollte schon so sein von der Preisstruktur her als Selbstständiger, dass die Sekretärin jetzt sozusagen nicht so viel verdient, dass man also Unsummen an Patienten jetzt generieren muss, um überhaupt erst die Sekretärin zu machen. Das heißt, im günstigsten Fall ist es so, dass das eine Win-Win-Situation ist. Also ihr müsst die Sachen nicht selber machen, die ihr nicht machen wollt oder könnt. In meinem Fall ist das noch eher, ehrlich gesagt, dass ich nicht so richtig gut kann. Das ist nicht meine Stärke. Und dass jemand findet, der das gern macht oder gut kann. Und dass derjenige dann im günstigsten Fall auch jetzt also natürlich genug verdient, wir sollen ja keine Ausbeuterfirma werden, aber die sozusagen nicht so viel verdienen, dass sie jetzt da an dem bankrott geht. Das macht ja auch keinen Sinn, dass man eine Sekretärin beschäftigt, die so viel Geld verdient, dass man selber die Praxis auch gerade wieder schließen kann. Dann ruiniert man ja zwei Arbeitsplätze mit. Also das muss man dann wirtschaftlich auch gucken. Da gibt es ja dann auch in der Schweiz zumindest auch gewisse Richtpreise, wo man sich so ungefähr dran halten kann. Ja. Oder man fragt mal woanders, was die Sekretärinnen dann dort so verdienen. Wir brauchen ja auch keine Arztsekretärin, die muss ja auch in dem Sinne keine mega Ausbildung haben. Und man kann es ja dann noch, wie wir es gemacht haben, dann reduzieren über die Prozente, dass es halt nicht jetzt ein Ganztagesjob ist oder eine 100%-Stelle ist, sondern nur, ich weiß nicht, was ist das bei uns, 20-30%, ne? Irgendwie so. Gut, also Auslagen, ne? Das gehört Steuerberater, Putzfrau, Sekretärinnen. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also ich kenne zum Beispiel eine, es gibt so mietbare Callcenter, die hat halt keine Sekretärin. Die haben dann Callcenter, die machen dann für die den ganzen administrativen Bereich. Das ist irgendwo halt in einem riesigen Center, wo dann pro Anruf bezahlt wird. Also ruft dann ein Patient an in diesem Callcenter, der dann Termine für dich macht. Dann bezahlst du einfach pro Telefon und du kannst es ja auch rechnen. Du guckst einfach, was nehmen die pro Telefontermin, was nehme ich pro Termin und dann kann man es ja ausrechnen, ob es sich lohnt und ob nachher das günstiger ist als eine Sekretärin zum Beispiel. Ich finde, Sekretärin hat enorme Vorteile, weil die Patientenbindung auch an die Sekretärin oft sehr groß ist. Sie kennen dann einfach meine Sekretärinnen und das ist unter Umständen sehr gut. Vielleicht auch manchmal nicht, ne? Manchmal gibt es ja auch Ärzte, da kennt man auch die Sekretärin, aber leider aus Negativgründen. Das ist im Callcenter natürlich dann sehr anonym alles. Dann gibt es auch noch anonymer, dass man sozusagen eine Online-Agenda hat, wo die Patienten selber Termine machen können. Und so kann man halt schauen, was ist mein Geschmack, was sind die Pro- und also Vor- und Nachteile von dem. Das kann ja jeder selber überlegen. Aber das ist so ein kleines Beispiel, dass man auch Dinge auslagern kann. Ne? Ich meine, jetzt ist schwierig, die Anamnese kann man vielleicht nicht so gut auslagern, außer man ist irgendwie so ein Spitalhomöopath in Indien, ne, wo andere, sag ich mal, Assistenzärzte oder Studenten die Anamnese machen und man selber wertet die nur noch aus. Das gibt ja auch so Strukturen, dann kann man sogar die Anamnese auslagern, also die große Arbeit. Ja, vielleicht kann man auch, vielleicht könnte man auch einen Student anstellen, der für einen die Repertorisation durchführt, wenn man die Wahlanzeichen-Symptome rausgeschrieben hat, ich weiß nicht. Ne? Vielleicht kann man die Arzneimittelabgabe, habe ich verschiedene Leute, die es mit der Drogerie zusammen machen, die es selber machen, die Sekretärinnen machen das. Also gibt es da, also man kann wirklich auch, finde ich, fast alles auslagern, ne? Außer sozusagen die homöopathische Entscheidung, ne? Die sollte man vielleicht schon noch selber treffen. Aber vielleicht können wir die ja bald auch an ChatGPT abgeben, an die KI, ne? Müssen wir auch das nicht mehr machen. Ja, Witz. Ne? Aber ich merke das eben bei mir, dass das einen Unterschied macht. Also extremer Unterschied ist bei mir das ganze Rechnungssystem. Wir haben das komplett anders als in der alten Praxis. Und es läuft für mich einfach 5000% besser. Ich habe so eine enorme Arbeitsersparnis und dadurch unglaublich viel Zeit gewonnen. Und das jetzt nicht wegen den Sekretärinnen. Wir waren ja beim Stefan Bauer, gab es ja das Sekretärinnen-System so auch gleich. Da mache ich in etwa sozusagen dasselbe oder die Sekretärin macht in etwa dasselbe, das habe ich also vorher auch schon nicht gemacht. Da Patienten Termine vorab mal reden und so am Vormittag, das war schon immer ausgelagert oder auch Buchhaltung und so war schon immer ausgelagert, das war so jetzt kein großer Unterschied mit der Selbstständigkeit. Aber das ganze Rechnungssystem mit dem System, Computersystem, was wir haben, was auch wirklich individuell auch auf mich zugeschnitten ist. Also wir haben verschiedene getestet. Und ich habe einfach gewusst, ach nee, wenn ich da erst noch da klicken muss und hier klicken und dann muss ich da irgendwie noch da reinschreiben und dann nochmal da reinschreiben, will ich nicht, kann ich nicht, weiß ich nicht, ist mir zu mühsam. So ein System hat mir vorher, nervt mich so kolossal, auf gar keinen Fall. Und wir haben wirklich eins gefunden, wo das jetzt für mich, für mein Gehirn einfach fantastisch ist, dass eigentlich mehr oder weniger schon während der Anamnese ich dann am Schluss nur noch so die Zeit eintragen muss und ins Rechnung schon erstellt. Das spart mich also inzwischen, habe ich ausgerechnet, pro Patient spart mich das 7 Minuten. 7 bis 8 Minuten weniger Zeit und das läppert sich über den Tag bei 20 Patienten wirklich zusammen. Na, was sind das? Ich habe es mal ausgerechnet, nehmen wir 10 Minuten, 20 mal 10 Minuten, was sind das? 200 Minuten. 2, 3, 4, kommt das hin? Na, was habe ich jetzt falsch gerechnet? Also 7, nehmen wir 5 Minuten pro Patient. Hätte ich mal vorher ausrechnen können. Okay, jetzt könnt ihr mir schon mal im Rechnen zuschauen. Also 20 mal 5 Minuten, da sind Ach, Marvin. Siehst du, über Nachdenken, über Sachen, aber rechnen jetzt live. Jetzt habe ich gerade eine schöne Blockade. Schön, könnt ihr selber rechnen. 100 Minuten, jetzt habe ich es geschafft. Meine Fresse. Also 100 Minuten, na, das sind dann 60, 40, also eine Stunde, 40 Minuten, ne, was ich spare. Ist auf jeden Fall immens. Ne? Also könnt ihr euch alle vorstellen, kann einfach ein bis zwei Patienten mehr pro Tag nehmen, weil das Rechnungssystem anders ist. Punkt. So, ich hoffe, ich habe so richtig gerechnet. Ich hatte mal Mathe-Leistungskurs. Schade. Ne? Muss man ja auch nicht so oft in der Homöopathie rechnen. Ne? Wie viel Globuli brauche ich jetzt? Gut. Lassen wir alles drin. Schneiden wir nicht raus. Also enormes Zeitersparnis und das ist dann auch Lebensqualität. Und weil ich die Aufgabe also nicht nur extrem mühsam gefunden habe, sondern auch noch ineffizient und mir keinen Spaß gemacht hat, ist es auch nicht, dass es wirklich auch Lebensqualität verbessert hat. Also, dass ich einfach leicht nach Hause gehe, weil alles erledigt ist, wenn ich gehe und ich noch weiß, ach Gott, morgen früh muss ich jetzt noch kommen und Rechnungen schreiben. Jesus, bitte nicht. Ne? Oder man ist abends fertig, hat den letzten Patient, Mittel abgepackt und jetzt muss ich mich noch hinsetzen und für den ganzen Tag Rechnungen schreiben. Die Hülle. Für mich. Ne? Gibt andere Leute, die machen das ja gern. Es gibt auch Leute, die weiß ich, die sammeln die Rechnungen über Monate und stellen dann, glaube ich, machen dann so ein, zwei Tage die Praxis zu und schreiben dann nur Rechnungen tagelang. Um Gottes Willen. Also. Aber ne, so ist ja jeder individuell. Deshalb will ich ja auch gar nicht sagen, wie es richtig geht. Mag ich es ja sowieso nicht. Sondern, dass man wirklich schaut, was mache ich gern, wann mache ich es auch gern. Und natürlich am Schluss muss man das alles auch mit dem Zeitmanagement. Also es kann ja sein, dass ihr alles gern macht. Na, ihr mal putzt gern selber und ihr macht gern selber Termine ab und ihr stellt gern selber die Rechnung. Buchhaltung macht ihr auch noch selber. Anamnese selbstverständlich auch. Mittel abpacken selber auch. Na, vielleicht die Sachen für die Praxis einkaufen auch noch. Mittel bestellen, andere Sachen nachbestellen, die Schränke selber aufbauen und so. Super. Also herzlichen Glückwunsch an euch, wenn ihr das alles selber gerne macht. Habt ihr meine Bewunderung? Ne? Aber ich finde, das kann man dann aus wirtschaftlichen wie auch sozialen Dingen hinterfragen, weil das kostet natürlich auch eure Zeit. Und selbst wenn es jetzt nicht immer nur Geld ist, sondern denkt, ja, das sind alles Tätigkeiten, wo ihr kein Geld verdient, das ist jetzt halt die Nux-Vomica-Sicht drauf. Aber ich finde, die andere Sicht ist auch wichtig, dass man schaut, dass das natürlich unglaublich viel soziale Zeit frisst. Also wenn ihr eine Familie habt, ist alles, was ihr nicht delegiert habt, würde ich jetzt Zeit mit den Kindern verlieren. Und das war der zweite große Punkt, dass wir auch versucht haben, den Aufwand der Praxis so gering wie möglich zu halten. Und daher kommt dann aus finanzieller Interesse, dass er also in möglichst effizienter Zeit genug Geld macht, dass er die Familie ernähren kann und ich möglichst wenig Leerläufe habe und möglichst wenig so Arbeiten, die mir eh keinen Spaß machen, die dann outgesourced werden. Dann haben wir natürlich insgesamt ein bisschen weniger Geld, als wenn ich alles selber machen würde. Aber ich habe mehr Zeit mit der Frau, mit den Kindern, mit meinen Freunden oder dann auch der andere Punkt, wenn man das jetzt vielleicht nicht hat, keine Freunde und keine Familie und überhaupt niemanden, ne? Dass man Zeit hat für seine Hobbys. Und das ist eben auch wichtig, wenn ich dann selbstständig bin und ich mache zwar alles gerne und mache alles selber und habe dann einen Haufen Kohle, aber nie Zeit. Und eventuell mache dann auch noch Tätigkeiten, eben weil ich zu geizig bin, das auszulagern. Oder am Anfang, seien wir mal ein bisschen netter, ne, sich das nicht leisten kann, dann werdet ihr einfach merken, dass das eure Freundschaften belastet, eure sozialen Zeiten also limitiert und natürlich auch die Freizeiten limitiert. Da muss man sie sich in die Agenda auch noch einschreiben und dann hat man plötzlich eine ganz schön volle Woche. Ne? Wenn man Rechnungen einträgt in der Woche, wenn man Putzen einträgt in der Woche, wenn man Freizeit einträgt und dann will man sich noch mit jemandem treffen und dann bietet man noch einen 24-Stunden-Notverdienst an, dann ist das Leben schnell voll, man ist rasch überfordert und nach ein paar Jahren Praxis will man dann nämlich alles nicht mehr sehen. Und das ist ja immer so mein großes Credo. Schaut, dass ihr die Praxis so führen könnt, dass wir die mit 70 immer noch führen wollen. Und deshalb ist natürlich ganz klar, was soll Marvin auch anders sagen? Macht bitte nur in eurer Praxis, was euch Spaß macht. Was soll ich auch anders sagen? Ich mache den ganzen Tag nur noch, was mir Spaß macht. Und dann ist das auch gefühlt, ne? Nicht unbedingt, dass es jetzt nicht anstrengend wäre oder nicht auch mal stressig wird oder nicht auch emotionale Patienten gibt, wo die Geschichte schlimm ist oder so. Aber wir haben nicht auch noch den ganzen künstlichen Stress, der da ist mit ich muss noch das und ich muss jetzt noch das. Oh, da habe ich gar keine Lust drauf, aber jetzt muss ich auch noch das. So. Ich habe ja versprochen, es kommt 1b. 1b ist, falls ihr schon eine feste Praxisstruktur habt und denkt, ja toll, und jetzt bin ich sozusagen vorbei, weil ich habe jetzt das falsche Rechnungssystem, ich habe jetzt alles da schon eingetragen, jetzt kann ich auch nicht mehr zurück. Ich habe jetzt schon alles auf Papier, das von Hand dahin zu tragen, ist ja die Hölle auf Erden, ne? So, verstehe ich alles, aber 1b ist, arbeite daran auch vorzu. Also wir machen das auch weiterhin, wenn wir merken, dass bestimmte Sachen vielleicht doch nicht so gut sind, wie wir uns überlegt haben, dann bleiben wir weiter daran. Also sei flexibel, ist 1b, deine Praxis auch wenn möglich jederzeit anzupassen an die Bedürfnisse, weil es kann ja auch einfach sein, dass wir uns entwickeln. Es kann sein, dass vor 10 Jahren die Praxis jetzt auch super gepasst hat für mich, aber in 10 Jahren das nicht mehr tut. Und dann darf ich auch Sachen verändern. Also seid nicht zu psychotisch und verändert Dinge, passt Dinge an, seid flexibel und macht dafür diese Liste trotzdem, auf die ihr dann immer mal wieder rausschaut und dann seht, ach komm, ich habe immer noch keine Sekretärin, ich habe mir immer noch keine Putzfrau gemacht, warum eigentlich nicht? So, ich habe immer noch nicht auf digitale E-Agenda umgestiegen oder immer noch nicht auf Patientenakte am Computer, dann muss man das nicht sofort machen und natürlich ist es mit Aufwand verbunden, das zu wechseln, aber wenn hinterher die Zeitersparnis so hoch ist, holt man das alles wieder rein und deshalb auch da Tipp, wenn ihr Papierkarten habt und die auf den Computer übertragen wollt, auch dafür kann man jemanden anstellen, der das einfach eine Zeit lang macht. Haha, auch das geht. Na, dann hat man eine Umstellung ohne all den Stress. Da hat man eine Zeit lang weniger Geld und hinterher ist eben das Schöne, wenn wir dann in unserer Energie sind und nicht im Burnout oder wenn wir dann hinterher mehr Zeit haben für noch mehr Patienten, dann holen wir das Geld alles wieder raus. Ja, und wenn wir unsere Freundschaften und Familie mehr pflegen können, wie ich jetzt mein großer Benefit ist, dass ich viel mehr Zeit habe mit meinem kleinen Baby, dann ist das alles Geld der Wert, alles Geld der Welt auch wert. So. Das mal das eine, also 1a und 1b. Ne? Versuchen, die Praxis immer so an mich anzupassen, dass ich möglichst einen reibungslosen, an mich individuell, und das haben wir als Homöopathen ja die Denkweise, ne? Dass ich individuell die ganze Praxismanagement an mich auch anpasse. Genau. Ich habe jetzt gemerkt, dass ich den zweiten Punkt, den ich sagen wollte, irgendwie schon mit eingebunden habe, nämlich die ganze Psychohygiene. Wir haben das ja im ersten auch schon besprochen, ne? Stress dich nicht, mach nicht die ganze Zeit Dinge, die unter Druck und so weiter. Ne? Das haben wir alles beim ersten Mal besprochen, das wiederhole ich nicht, aber es war mir wichtig, auch da heute nochmal zu gucken und ich habe das aber alles schon mit eingebunden, merke ich jetzt, dass es eben wirklich auch nach darum geht, dass es Freude macht, zur Arbeit zu kommen. Also berichtet die Praxis so ein, dass man gern kommt, dass dort nichts stört, dass da keine Ecke falsch ist, dass nicht die Farbe blöd ist, dass das Licht gut ist, dass man sich wirklich wohlfühlt in der Praxis und daran auch immer wieder arbeiten und das auch immer wieder erneuern. Es ist ja gut möglich, dass das auch jetzt nicht mehr stimmt und man darf wirklich sich den eigenen Arbeitsplatz, und das haben wir ja die Möglichkeit, auch so schön einrichten, dass man eben wirklich gerne dorthin geht und auch dafür haben wir zum Beispiel jemanden engagiert für den Anfang, der uns hier mit der Praxis geholfen hat. Wir haben sie auch im Interview gehabt von der Wohnwerkstatt, die Katja, die uns wirklich auch dabei geholfen hat, weil sie ist da ein Spezialist. Ne? Und das ist sozusagen der Kern von 2.2. Hol dir für die Sachen, die du nicht selber machst, echte Spezialisten. Ne? Also wenn du jemanden brauchst, der die Praxis einrichtet, hol dir dann Spezialisten. Die können das. Wir sind ja auch Spezialisten. Einverstanden? Na, Homöopathen sind ja Spezialisten im individuell ganzheitliche Lebenskraftsteigerung vom Patienten. So. Und da wollen wir ja auch, dass wir als Spezialisten wahrgenommen werden und dann dafür auch engagiert werden. Wir sollen ja zu uns kommen, weil wir eine Sache besonders gut können, nämlich die richtigen Mittel verschreiben, sodass die Lebenskraft gesteigert wird vom Patient. Und genau dasselbe empfehle ich euch auch sonst zu machen. Also wenn ihr einen Spezialist holt für die Steuererklärung, also ne, macht das, lasst es nicht einfach irgendjemand machen, sondern holt jemanden, der es richtig gut kann. So wie wir ja auch, wenn wir nach einem Homöopathen suchen, nach jemandem suchen, der eine Ausbildung hat in dem. Oder ne, das andere, was ich gesagt habe, wenn ihr jemanden holt, schaut, dass der Freude hat bei der Arbeit. Also schaut, dass die wirklich die Sachen auch gerne machen und nicht da genervt zur Arbeit kommen. Schaut, dass das Arbeitsklima gut ist, das ist auch wichtig, ne, wenn da mehrere Leute arbeiten in der Praxis. Da proaktiv auch mitwirken. Ne? Nicht die versuchen, die Welt gesund zu meckern, sondern proaktiv Vorschläge machen, Atmosphäre verbessern, ne? Individuell wie auch ganzheitlich. Und wenn man auf taube Ohren stößt, dann auch mal gehen aus einer Praxisgemeinschaft, ne? Wenn das einen zu sehr runterzieht. Genau, deswegen da, wenn man selber vielleicht gern putzt, aber es nicht besonders gut kann, Spezialisten holen. Ne? Für jemanden, der gern und gut putzt, gibt mehr als was man meint, ne? Die das gern und gut machen. Wenn man eben jemanden am Telefon hat, nimmt man jemanden, der auch gern redet, zum Beispiel. Und eben dann selber auch mal schauen, was mache ich gerne und kann ich das dann gern machen. Das ist so der eine Punkt. Und der andere, mit der Psychohygiene habe ich auch schon angefügt, das ist dieses, sich Freiräume einzutragen in die Agenda, zu verstehen, wenn ich 80% arbeite und das in der Agenda eingetragen habe, dann habe ich noch Notfalldienst und Rechnungen schreiben und Mahnungen machen und Bankauszüge machen und selber Rechnungen bezahlen und was sind das alles, ne? Also 80% ist nicht einfach 80%, sondern vielleicht 90% plus Notfalldienst ist dann 120%. Und wenn da denn die Familie, die Freunde, die eigenen Hobbys, auch die eigenen Arzttermine oder die eigenen, ich weiß nicht was, ne, Amtstermine oder Ferien oder so, wenn das nicht eingeplant ist, auch nachher zum Beispiel im Budget, ne? Wenn ich sage, ja, ich muss eigentlich mit dem Stundenlohn, den ich nehme, muss ich eigentlich 400% arbeiten die Woche. Ja gut, dann geht's halt nicht. Also dann kann man sich auch nicht selbstständig machen. Ne? Deshalb so businessplanmäßig. Aber das nicht vergessen in so einer Planung, dass auch die persönlichen Freiräume müssen eingeplant werden. Die müssen auch sozusagen finanziell eingeplant werden. Und das gehört für mich auch mit zu Praxismanagement, dass wir aktiv in unserer eigenen Agenda, ne, immer eine Zeit haben, wie auch groß auch die immer ist, für Burnout-Prophylaxe. Kann man ja so nennen, wenn man will. Ne? Da steht nicht Freizeit. Wenn man immer denkt, ja Gott, ich muss ja erst was leisten, bevor ich mal frei haben darf. Ne? Ich muss ja erst 1000 Patienten richtig behandelt haben, bevor ich mal frei haben darf. Oder ich muss erst, ich weiß nicht was machen, ne, bevor ich mir Zeit für mich nehmen darf. Dann kann man ja da in die Agenda auch reinschreiben, Burnout-Prophylaxe. Oder nimm irgendeine schwere Krankheit. Ne? Mach dir ein bisschen Angst, wenn du möchtest. Empfehle ich nicht, aber manche funktionieren ja gut mit dem. Ne? Schreib hin Krebsprophylaxe. So. Und ja, das sind die zwei Praxistipps. Das eine habe ich gesagt, was ich anders machen würde, wäre zu schauen, dass ich die Praxis wirklich an mich anpasse und nicht versuche, in irgendwelche fiktiven Strukturen reinzupassen. Ne? Wie andere, ne? Andere haben einen Tisch oder keinen Tisch, ich muss jetzt auch einen Tisch haben oder keinen Tisch. Andere haben eine Papieragenda, also brauche ich auch Papieragenda. Oder andersrum, andere haben eine elektronische Agenda, die sind ja alle so fortschrittlich. Ne? Und ich brauche das jetzt auch. Nein. Gut. Schön. Damit ist die Serie Homöopathie für Beginner so beendet. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann mache ich vielleicht irgendwann nochmal eine Add-on-Folge. Wenn ihr sagt, oh, da hat aber noch zwei, drei Sachen vergessen, kannst du da nicht auch noch was zu sagen? Würdest du da was anders machen? Oder wie machst du das? Oder wie würdest du es machen? Gern melden, na, dann hängen wir noch einen dran. Ansonsten ist das jetzt wie beendet und wir werden uns jetzt auch in den Folgen dann wieder mehr wirklich rein homöopathischen Themen widmen. Ich habe da schon so eine kleine Liste erstellt, was ich gern machen würde. Wir fangen nochmal mit so einer recht allgemeinen Folge an. Ich versuche so jedes Jahr so eine ganz allgemeine, was ist Homöopathie, einfach mit ein bisschen anderen Überschrift. Da habe ich mir überlegt, ob wir Homöopathie und chronische Krankheiten machen. Also ein sehr allgemeines, wo man wirklich die verschiedenen Bestandteile der Homöopathie auch wieder mal durchgeht. Hoffe, dass das dann auch mal Folgen sind, die man mal wieder teilen kann, dass wir auch wirklich die Laien immer noch mal auch ansprechen, die ich ja ursprünglich mal als Zielpublikum hatte oder versucht hatte zu erreichen. Ich mache Witze drüber, das stimmt ja nicht, dass ich die nicht erreiche, aber ne, die dann mit diesen ganz Spezialthemen auch denken, ja, ja. Und wir werden dieses Jahr wahrscheinlich wieder mehr ein bisschen auch dann aufs Klinische kommen, also Homöopathie und Fieber, Homöopathie und Heuschnupfen haben wir letztes gemacht. Ich will mit Wechseljahren mal was machen, mal wieder. So, genau. Das werden wir machen und jetzt kommen eben auch immer noch mal wieder Interviews. Ich weiß nicht, dass mit den Interviews nimmt sehr viel Zeit immer in Anspruch. Ob ich das so halten kann, den Takt, kann ich jetzt schon sagen, no. Ich habe jetzt auch eine Idee für Samstag, weil mich kickt die Leseecke im Moment nicht so. Ich habe das Gefühl, das wiederholt sich auch viel. Das können wir aber gerne nächstes Jahr mal wieder machen. Dann ist das auch wieder ein bisschen weg. Aber dieses Jahr habe ich ein bisschen Lust, da könnt ihr auch mal gerne was zu schreiben, was ihr dazu denkt. Ich würde gerne diesen philosophischen Teil, der in der Homöopathie eigentlich auch ganz wichtig ist, so ein bisschen mit reinbringen. Ich weiß, dass man dann einige auch wieder verliert, macht aber nichts, dafür gewinnen wir andere, wenn es dann nicht nur um Homöopathie geht. Aber eben genau dieses, was wir auch in der letzten Folge hatten mit Patientenbetreuung und sich das ein bisschen weiternehmen, das würde ich gerne machen. Und ich habe mir überlegt, dass wir das so machen, dass wir zu den bestimmten Gemütssymptomen, ne? Eifersucht, Ängste, gewisse Ängste anschauen, Verhaltensweisen, wie gehe ich um mit Konflikten, ne? Also die Sachen, die auch wirklich ja dann nachher auch arzneimittelrelevant sind, dass wir die so ein bisschen durchsprechen und das aber auch so ein bisschen im Prinzip machen der Leseecke, dass es nicht so vorbereitet ist wie jetzt hier die Folgen, einfach weil sonst zwei Folgen die Woche vorbereiten und aufnehmen und hochladen einfach nicht geht. Deshalb braucht es immer mit der Leseecke auch sowas, was einfach so aus der Hüfte geht. Wenn da, das probiere ich aus, wie immer. Ne? Ich bin ja der Ausprobierer-Typ. Wenn das blöd ist, lassen wir es wieder weg. Ansonsten dürft ihr natürlich auch weiter immer fleißig wünschen, was euch interessiert, was ihr gern hören würdet. Dürft auch selber gern ins Interview kommen oder Interviewpartner vorschlagen. Nicht immer klappt es, dass ich die auch bekomme. Ja. Und ansonsten, ne, wer denkt, ja komm, der Philosophiekram kannst du dir schenken, ne? Der ist mit Arzneimittel für die Leseecke, glaube ich, recht gut bedient. Noch ist es nur im YouTube. Bald wird es dann hoffentlich, wenn es klappt, auch noch als separaten Podcast dann geben. Darüber werde ich aber dann informieren, wenn es dann auch endlich mal soweit ist. Da müssen wir jetzt im Moment nämlich noch was ganz Spannendes abklären, nämlich ob der im EU, wenn ich ihn hier ausstrahle, ob der in EU steuerpflichtig ist. So. Ja, ich hoffe nicht, wüsste auch nicht warum, aber ja, ist halt mit Schweiz, Europa, muss man das natürlich gut abklären. Nicht, dass ich nachher in Deutschland oder Österreich belangt werde für Steuerhinterziehung. Das wäre natürlich ungünstig. Genau, deshalb sind wir da noch am Abklären. Und hoffen, dass wir dann bald alle Hürden dann doch genommen haben, weil ich habe sie nämlich schon aufgenommen, also respektive sie haben die YouTube schon aufgenommen, das werden einfach die Folgen, die im YouTube hoch sind, die kommen dann nochmal als separaten Podcast für die, die keinen Bock haben auf YouTube, ne? Die können das dann dort hören. Es wird aber auch eben noch einen separaten aufgenommenen Podcast geben, der sich dann wirklich rein mit dem beschäftigt. Also der neue ist, ne, wo nicht die Folgen von YouTube sozusagen recycelt werden. Und den nehme ich aber erst auf, wenn dann auch alles geklärt ist. Und es macht natürlich keinen Sinn, dass ich mir jetzt mega viel Arbeit mache und dann können die nicht ausstrahlen. Insofern hängen die Fachpodcasts noch so ein bisschen in den Seilen, leider. Läuft noch nicht so, wie ich das gern hätte, aber es macht nichts. Zu gegebener Zeit, wenn das sein soll, wird auch das funktionieren. Ich wünsche euch jetzt alles Gute und bis bald. Tschüss.